Am Sonntag klingelte es. Obwohl sonst übervorsichtig, habe ich mit einem Kochtopf in der Hand die Wohnungstür geöffnet. In Socken und abgetragenem Morgenmantel, die Augen von einer Creme verschwollen, die ich getestet hatte, eine Probe zum Glück, sonst wären 77 Euro flöten gewesen, Zahnpasta um den Mund, weil ich mir jeden Abend, jeden Morgen und immer noch zwischendurch die Zähne putze, seitdem Giselle, die als Halbtagskraft in einer Zahnarztpraxis arbeitet, mir erklärt hat, dass einem sonst eines Tages die ganze Pracht ausfällt, ohne dass man was machen kann. Vor mir auf der Matte stand der Mieter von unter mir, so der Typ Krankenträger in der Serie »Die Neckarklinik«, und brüllte, ich hätte einen Rohrbruch und sein schöner weißer Teppichbelag sei futsch. Er kam rein und betrachtete sich die Leitungen. Aber bei mir war nichts. Es kam von dem Ehepaar nebenan, das noch im Urlaub war und wie üblich vergessen hatte, das Wasser richtig abzudrehen. Mein Nachbar hat sich entschuldigt, er wollte mich zum Essen einladen. Ich habe abgelehnt, in der Hoffnung, dass er die Einladung wiederholt. Hat er aber nicht. Und mir ist in dem Moment aufgegangen, dass ich aus dem Alter Nein zu sagen und sei es auf einen Kaffee heraus bin. Und dass mir niemand einen Kipplaster voll Blumen schicken wird, damit ich mein Nein bereue. Die nächste Einladung, das schwöre ich, wird angenommen. Noch bevor der Typ überhaupt was sagt. Aber nur zum Essen. Was das Weitergehende betrifft, da wird man sich doch wohl erst fragen müssen. Ach, gar nichts wird gefragt. Ich habe einen Brief aus China bekommen. Mein Mann ist glücklich, schreibt er. Er war mit dem Betriebsrat des Pariser Pressegroßhandels nach Hongkong geflogen. Dort, sagt er, lebe er seinen Traum jetzt mit einer anderen. Und er sei mir nicht mehr böse. Naja, nicht mehr so sehr. Wegen der Scheidung, sagt er, das würden wir dann nach seiner Rückkehr sehen. Falls er zurückkehrt. Denn zum ersten Mal in seinem Leben, sagt er, fühle er sich nicht fehl am Platz. Schlage in dem Land sogar schon Wurzeln. Danach kamen nur noch chinesische Schriftzeichen. Was ich nun weniger lustig fand, aber nachdem ich den Anfang nochmal gelesen hatte, bin ich wieder einigermaßen ruhig geworden. Außerdem sind die Briefmarken fantastisch. Ich habe sie der alten Dame im dritten Stock gebracht für ihre Sammlung. Sie hat mich so stürmisch umarmt, dass mir die Tränen kamen. Dass man wegen einer Briefmarke so aus dem Häuschen geraten kann, hätte ich nicht gedacht. Manchmal sage ich mir, du musst nicht immer alles verstehen. Es kommt nämlich jetzt öfter vor, darüber habe ich noch mit keinem Menschen geredet, dass mir die Kehle so eng wird, als ob ich ersticken müsste. Und ich heule und weiß nicht warum. Zuerst dachte ich, das liegt am Pollenflug, aber sowas ist mir schon überall passiert. Ich muss mich da mal erkundigen. Kann ja sein, ich bin allergisch auf die Luft. Gegen Mittag habe ich den Bus genommen. Mit der Metro fahre ich nicht mehr, seit so ein Mistkerl mich an die Wand geschubst und mir meine Tasche weggerissen hat. Ich habe Anzeige erstattet, hat aber nichts gebracht. Sie haben bloß gesagt, ich hätte großes Glück gehabt. Warum, verstand ich erst nicht. Und dann habe ich mir gesagt, du musst auch nicht alles verstehen. Wie immer bin ich am Père Lachaise ausgestiegen. Dort wohnt meine Mutter jetzt. In einer neuen Wohnung, in der nichts mehr an mich und meine Kindheit erinnert. Sie ist umgezogen, nachdem ich aus dem Haus war. Sie kam mit ihren Wasserflaschen und vollen Einkaufskörben nicht mehr allein die drei Treppen hoch. Aber das hat sie nicht zugeben wollen. Angeblich ist sie nicht wegen dem Fahrstuhl umgezogen, sondern wegen der Aussicht. Die Aussicht ist ein Friedhof. Sie findet, nach 37 Jahren hinterm Schalter einer Krankenkasse habe sie es verdient, im Ruhestand erhaben zu sein über die Toten. Wir saßen in ihrer tadellos aufgeräumten, blitzblanken Zwei-Zimmer-Wohnung, die nach Lavendel und Fichtennadel riecht, miteinander beim Mittagessen. »Wenn es mal soweit ist, dass ich meine Wirtschaft nicht mehr machen kann«, fing sie an. Nach diesem Satz legt sie jedes Mal eine lange Pause ein. Ihr Kopf, der hübsche Kopf eines altgewordenen Kindes, das vom Leben nicht gerade verwöhnt worden ist, nickt vor sich hin. Weil von mir, wie immer, keine Antwort kam, führte sie ihren Satz weiter. »Dann weißt du, es ist vorbei mit mir. In ein Altersheim gehe ich jedenfalls nicht. Und verbrannt werden will ich auch nicht. Vor Feuer habe ich viel zu viel Angst. Beerdigt auch nicht. All diese Geschichten von Leuten, die auf einmal im Sarg aufwachen. Und wie jedes Mal verging mir der Appetit. Mein Magen war wie zugeschnürt. Ich musste mich sehr beherrschen. Gibt es kein angenehmeres Thema, wenn wir zusammen sind? Du bist meine Tochter. Mit wem soll ich sonst darüber sprechen? Aber du lässt mich ja nicht im Stich, nicht? Ich habe doch nur dich. Ach, und ich? Wen habe ich? Ihre Tochter sein heißt jetzt, dass wir die Rollen tauschen. Dass ich die Verantwortung für sie übernehme, für sie sorge, ganz für sie da bin. Alles, was sie nie fertiggebracht hat. Oder nur so lala. Aber das hat sie vergessen. Sie ging an ihren Schrank. Betttücher, Handtücher, sämtliche Wäsche säuberlich auf Kante gelegt, nach Farben geordnet. Ich musste an meinen Schrank denken. Und wenn ich die Sachen 15-mal zusammenlege, sobald ich ihn öffne, fällt mir alles entgegen, wie zum Schabernack. Als ob meine Wäsche sich über mich lustig macht. Meine Mutter zog einen großen Karton hervor und mir wurde sofort mulmig. Wäre ich nur gleich gegangen. Aber so leicht ist es nicht. Sehr würdevoll hob sie den Kopf. »Kann ja sein, dass du keine richtige Familie hast«, sagte sie. »Aber hier hast du Fotos. Ich habe sie für dich aufgehoben. Für später, wenn ich mal nicht mehr bin. Und eben dachte ich, die könnten dir jetzt gut tun. Ich geh Kaffee machen. Ich kenne sie doch alle auswendig. Wenn man allein lebt. Jetzt weißt du ja, was das heißt.« Wozu sagte sie das? Ein solcher Satz schlägt einen zu Boden. Hätte ich den Karton doch zurückgestellt und den Schrank zugeklappt. Aber wenn man so durchhängt zwischen zwei Leben, weiß man nicht, was man will. Ich hatte ziemlichen Schiss, mir als dem kleinen Mädchen zu begegnen, das ich einmal war. Wie wird es mich jetzt als Erwachsene finden? Bestimmt ist es von mir enttäuscht. Wenn es mich ansieht, wird es denken, ach, das ist aus mir geworden? Ich besah mir das erste Foto. Ich mit 7 oder 8 Jahren in einem verschneiten Park. Das Einzige, worin wir uns unterschieden, war, dass ich den Mut aufgebracht hatte, mir meine Zöpfe abschneiden zu lassen. Sonst, abgesehen von der Größe, habe ich mich leider nicht viel weiterentwickelt. Irgendwie laufe ich immer noch mit verschorften Knien und Heftpflastern herum. Auf den übrigen Fotos war immer nur meine Mutter zu sehen. Meine Mutter mit ihrem Baby in allen Variationen. Mein Leben hörte hier mit 8 Jahren auf. Als Klosterschülerin, als junge Frau, gab es mich nicht mehr. Ich schloss den Karton und sah mir auf dem Buffet meinen Vater in seinem Messingrahmen an. Die Miene abwesend, liebenswürdig, stur. Das hängt davon ab, aus welchem Blickwinkel und zu welcher Tageszeit man ihn betrachtet. Es ist eine meiner ersten Erinnerungen und zugleich die einzige, die ich nie zu verdrängen versucht habe, wie meine Mutter mit einem stolzen Blick auf mich ihm in seinem Glasrahmen mit verliebtem Lächeln zuflüsterte, als ob du es wärst.